Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe, wie wir uns und die Welt erzählen. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und manche von Ihnen hören es Woche um Woche. Ich bitte, es mir nachzusehen. Ich organisiere für Sie hier im Studium Generale der Hochschule Konstanz diese montagabendlichen Vortragsreihen und wir befinden uns mittlerweile in der 24. Folge. Sollten Sie Interesse daran haben, zu erfahren, was früher geschah, wir haben über 200 Vorträge aus den vorhergegangenen 23 Folgen dieser Vortragsreihen in Ton dokumentiert. Und die stehen im Internet. Wo genau? Das finden Sie in diesen hübschen Faltkarten abgedruckt. Hier unten steht eine Internetadresse, da können Sie draufgehen und sich diese Vorträge der vergangenen Reihen anhören oder herunterladen. Und solange Sie das nicht zu kommerziellen Zwecken tun, ist das alles erlaubt und frei und für lau. Wo gibt es denn sowas sonst? Also, wir beschäftigen uns mit Geschichten, mit Mythen in Philosophie, Wissenschaft, Technik, Gesellschaft und Kunst. Die ersteren hatten wir eigentlich schon, Disziplinen hatten wir in den Vorträgen zuvor schon immer wieder anklingen lassen. Heute Abend werden wir einen Ausflug in die Kunst, und zwar die mit Worten, tun, gemeinsam mit unserem Referenten. Den haben wir zu Gast, Professor Dr. Joachim Baack von der Universität Stuttgart. Er hat, nachdem er mehrere Jahre in Stanford war, einen Ruf an diese Universität Stuttgart bekommen und dort bis zu seiner Emeritierung neuere deutsche Literatur gelehrt und hat da verschiedene Spezialgebiete, kann sicherlich nicht alle aufzählen, aber vielleicht ein, zwei. Er beschäftigt sich beispielsweise gerne mit Heinrich Heine, er hat die Aufklärungsliteratur im Gepäck und eben auch Lyrik, die sich als Rhetoriker, würde ich jetzt mal sagen, dem Erhabenen zuwendet. Darf man das so sagen? Was darf man so sagen? Also werden Sie heute einen erhebenden, erhabenen Abend erleben mit Herrn Baack und etwas über Lyrik erfahren. Im Nachgang können Sie natürlich wie immer Fragen stellen, aber jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie Herr Baack uns in die Lüfte des Himmels hebt. Um den wird es gehen. Schön, viel Vergnügen und schönen Vortrag wünsche ich Ihnen.
Dank, dem ausführlichen Dank an Herrn Friedrich. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und seiner Hände Werk zeigt an das Firmament. Das Zitat, wie wir es guten Teil kennen, stammt aus Haydns Schöpfung von 1798 und Haydn verarbeitet hier Worte aus dem 19. Psalm. Dieser wiederum entstammt einer Sammlung, die im 3. Jahrhundert vor Christus angelegt wurde. Die Psalmtexte selbst sind weit älter und kommen zumeist aus der Zeit des babylonischen Exils im 6. Jahrhundert. Das heißt, aus dem zeitlichen Kontext der homerischen Epen. Und das ist ein wichtiger Kontext. Es ist nämlich mythische Zeit. Der Himmel ist bewohnt von göttlichen Wesen, der Mond von der Göttin Selene. Das private Geschick wird reguliert von einer Konstellation der Sterne. Eine günstige Stunde erkennt man am Zug der Wolken und der ganze Kosmos ist direkt und fraglos auf den Menschen bezogen. Frühzeit der Menschheit, so nennt es im späten 18. Jahrhundert der Aufklärer Gotthold Ephraim Lessing. Was hat mythische Vorzeit mit uns zu tun, die wir inmitten eines total wissenschaftlichen Umfeldes leben und in der Zugänge zur Erkenntnis von Welt und Leben bis ins Letzte mathematisiert sind. Eine vorläufige Antwort: Wir kennen und akzeptieren die mythische Rede vom Himmel, von Gott und vom kosmischen Lobpreis der guten Schöpfung, in der Gestalt der Poesie. Und dem gehe ich im Folgenden nach, anhand von Gedichten, und zwar wegen der Kürze der Texte und der Möglichkeit, sie ganz zu zitieren. Ein erstes Beispiel, wenn Sie freundlicherweise schauen auf das erste, auf das Gedichtblatt, das erste von unten, Goethe, dem aufgehenden Vollmond. Willst du mich sogleich verlassen, warst im Augenblick so nah, dich umfinstern Wolkenmassen und nun bist du gar nicht da. Doch du fühlst, wie ich betrübt bin, blick dein Rand herauf als Stern. Zeugest mir, dass ich geliebt bin, sei das Liebchen noch so fern. So hinan denn, hell und heller, reiner Bahn in voller Pracht, schlägt mein Herz auch schmerzlich schneller, überselig ist die Nacht. Ich denke, dem Verständnis bereitet das Gedicht wenig Schwierigkeiten. Das Sujet steht bereits in der Überschrift, dem aufgehenden Vollmonde. Das Thema sind Gedanken an die ferne Geliebte. Mond und Geliebte werden zwanglos miteinander verbunden. Die poetischen Mittel sind relativ schlicht und im Volkslied nachempfunden. Drei Strophen mit je vier Versen im Kreuzreim und in einem einfachen Metrum. Die Sprache, denke ich, ist von Dunkelheit frei. Und trotzdem muss man sich hier, wie übrigens bei jedem poetischen Text, darüber wundern, dass ein vernünftiger Leser diese Verse ohne Bedenken hinnimmt. Denn sie geben Gedanken und Sachverhalte als plausibel aus, die man in der gewöhnlichen Rede nie akzeptieren würde. Schon der Titel ist eine Zumutung. Der Text ist dem aufgehenden Vollmonde gewidmet, als ob dieser hören oder lesen könnte. Offensichtlich ist diese Fähigkeit vorhanden, denn der tote Himmelskörper wird zugleich mit Du angeredet. Ist das schon närrisch genug, den tauben Mond anzureden, so mag man es noch weniger glauben, dass ihr, der Mond, diese Anrede nicht nur versteht, sondern sogar fühlt, wie der zu ihm sprechende Mensch betrübt ist. In der zweiten Strophe fängt der Mond dann auf seine Weise an zu sprechen, indem er seinen Rand herzeigt. Dies Zeichen soll die tröstliche Versicherung enthalten, dass der Betrachter von seinem fernen Liebchen tatsächlich geliebt wird. Das überraschende Zusammenwirken von Mensch und Mond löst bei beiden und im gesamten Kosmos einen glücklichen Gefühlszustand aus. Überselig ist die Nacht. Was passiert hier? Wir kümmern uns offenbar nicht um unser Alltagswissen und um irgendwelche wissenschaftlichen Theorien, sondern folgen gerne einer anderen als der gewohnten Bedeutung. Ich denke, es sind vier Punkte, die uns das goethische Gedicht so plausibel machen. Erstens. Die mythische Vorstellung kommt unserer sinnlichen Evidenz stärker entgegen als das theoretische Wissen. Wir sagen nicht korrekterweise, Wolken verstellen uns den Blick auf den Mond, sondern Wolken umfinstern den Mond. Zweitens, die Umgangssprache ist voll von metaphorischen Bildungen, die eine Analogie zwischen Außenwelt und Gefühlswelt herstellen. Unser Gemüt ist betrübt, so wie der bewölkte Himmel getrübt ist. Daher leuchtet ein Zusammenhang zwischen dem reinen Himmel und dem Gefühl von Seligkeit unmittelbar ein. Drittens. Jedes Gedicht steht vor einem Hintergrund anderer Gedichte. Literatur zeugt Literatur, sodass wir als Leser von Gedichten die eigenartige poetische Sprache gar nicht problematisieren. Der scheinbar seltsame Einfall, den Mond als hörender und betrübter Freund anzureden, war den Zeitgenossen Goethes aus vielen früheren Texten vertraut. Viertens. Das mythische Weltbild der Poesie ist mit der Form verbunden und verbündet. Ganz anders als in der Alltagssprache regiert im Gedicht eine strenge Auswahl des meist gehobenen Vokabulars. Die Worte sind sorgfältig gefügt. Verse und Strophen sind meist metrisch reguliert. Und dieses bündige Ganze ruft den Eindruck einer geschlossenen und in sich stimmigen Welt hervor. Ich wiederhole nochmal, jeder normale Leser, damals 1828 wie heute, würde seine Verwunderung und Kritik nicht zurückhalten, wenn er den Inhalt des Gedichts in einer Zeitung, in einem Brief oder in einer Abhandlung zu lesen bekäme. Sobald er, der Leser, aber aus bestimmten Signalen wie Überschrift, Druckanordnung, gehobenem Wortschatz und phonetischen Bezügen entnimmt, dass es sich um einen poetischen Text handelt, suspendiert er seine Erwartungen an logische Kohärenz, an eine glaubwürdige Empirie und an die Darbietung von zeitgemäßem Wissen. Er akzeptiert, der Leser, sozusagen den Unsinn der Poesie als ein notwendiges Mittel zur Darstellung von tieferem Sinn. Und dieser tiefere Sinn wird durch Analogien hergestellt. Und dieser poetische Sinn besteht in dem, was unseren aktuellen Wissensstand hinter sich lässt und unsere alltägliche Erfahrung überschreitet. Und er bietet uns etwas, das die empirische Existenz dem Menschen verweigert. Heute noch viel mehr als früher und zur Zeit Goethes, damals auch noch stärker als zur Zeit Homers und der Psalmen. Er bietet nämlich die Zusicherung und die Feier eines herausgehobenen Lebensmoments, für dessen Bedeutsamkeit eine höhere Macht, der Mond hier, die Gewähr übernimmt. Ohne dass wir es uns immer eingestehen möchten, suchen wir, Sie und ich und die Leser des goethischen Gedichts, nach einer nicht hinterfragbaren Ordnung der Dinge, nach einem Zusammenhang zwischen Innen und Außen, auch wenn man ihn nicht sogleich wahrnimmt oder überhaupt nicht erkennt. Wir möchten auch gegen Zweifel oder sogar gegen den Augenschein an die tiefere Bedeutung unserer Welt und schon gar des Kosmos glauben. Und so gehen Feier, Bedeutung, Zusammenhang als wichtigste Aspekte von kultischen Handlungen und von mythischen Weltdeutungen zusammen, die im wissenschaftlichen Zeitalter, das im 18. Jahrhundert beginnt und zu Goethes Zeit schon eine große Form gewonnen hat, verloren. An sie erinnert Poesie. Man kann diesen Zusammenhang auch anders formulieren. Der theoretische Fortschritt lässt eine große Zahl von Büchern mit veraltetem Wissen hinter sich und eine noch größere Zahl verunsicherter Zeitgenossen. Woran sollen die sich halten? Eine mögliche Antwort: an die feierliche und bedeutungsvolle Erinnerung von Zusicherungen und Zusammenhängen, wie sie der Kultus oder die Poesie aufbewahrt. Und noch verkürzter formuliert, was in jeweils einzelnen Generationen nach vielen Auseinandersetzungen wissenschaftlich für ungültig erklärt wird, das ist das Terrain ästhetischer Aneignung. Was Physiker und Philosophen widerlegt haben, das darf der Dichter als Dichter im poetischen Weltbild erneut vorzeigen. Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang. Das lesen wir am Anfang von Faust 1, Verse 243 folgende. Und obwohl Goethe sehr gut wusste, dass diese mittelalterliche Vorstellung von tönenden Sphären falsch war, aber sie war und ist immer noch schön. Und sie erweckt ein Gefühl von Erhebung, von Sicherheit, von Ruhe, weil sie auf der Suche nach Analogien zwischen innen und außen antwortet. Die Welt soll lesbar bleiben. Auf diesen Wunsch reagiert die Poesie, allerdings nicht die unserer Tage. Davon später. Zum Reden über derartige mythische Vorstellungen und Analogien und über poetische Gebilde bedarf es nun des historischen Abstands und der kognitiven Distanz. Denn sonst bleibt man im Banne von Ergriffenheit befangen. Aber muss man nicht vor dem Zerpflücken solch zarter Gebilde wie Gedichte sind, nicht besorgt sein? Ich beruhige Sie mit den Worten von Bertolt Brecht, der nicht der Sentimentalität verdächtig ist und der sinngemäß sagt, keine Bange, Gedichte sind außerordentlich widerstandsfähig, sind feste Gebilde, wenn sie gut gemacht sind. Und das sogenannte Zerpflücken bringt zweierlei Gewinn. Es bestätigt das Entzücken über die Schönheit des Textes, indem man auf die Einzelheiten aufmerksam wird. Und es befriedigt den Verstand, indem man lernt, worüber man entzückt ist. Soweit der theoretische Teil. An zwei Gedichten unterschiedlicher Machart und Herkunft möchte ich Ihnen zeigen, wie am Anfang des 18. Jahrhunderts, also am Beginn dieser großen abendländischen Wegscheide namens Aufklärung, an der Zeitenwende zwischen einem traditionellen und autoritätsgeleiteten und einem aufgeklärten und entmythologisierten Weltbild über das Verhältnis von Himmel und Mensch poetisch nachgedacht wurde. Ich zitiere Barthold Brockes. Kirschblüte bei der Nacht. Ich sah mit betrachtendem Gemüte jüngst einen Kirschbaum, welcher blühte in kühler Nacht beim Mondenschein. Ich glaubte, es könne nichts von größerer Weise sein. Es schien, als wäre in Schnee gefallen. Ein jeder, auch der kleinste Ast, trug gleichsam eine rechte Last von zierlich weißen, runden Ballen. Es ist kein Schwan so weiß, da nämlich jedes Blatt, in dem da selbst des Mondes sanftes Licht selbst durch die zarten Blätter bricht, sogar den Schatten weiß und Sonderschwärze hat. Unmöglich, dachte ich, kann auf Erden was Weißeres ausgefunden werden. Indem ich nun bald hin, bald her, im Schatten dieses Baumes gehe, sah ich von ungefähr durch alle Blumen in die Höhe und ward noch einen weißeren Schein, der tausendmal so weiß, der tausendmal so klar, fast halb darob erstaunt, gewahr. Der blühte Schnee schien schwarz zu sein bei diesem weißen Glanz. Es fiel mir ins Gesicht von einem hellen Stern ein weißes Licht, das mir recht in die Seele strahlte. Wie sehr ich mich an Gott im Irdischen ergetze, dachte ich, hat er dennoch weit größere Schätze. Die größte Schönheit dieser Erden kann mit der himmlischen doch nicht verglichen werden. Bartolt Hinrich Brockes war ein Hamburger Patrizier. Er schrieb viele und großbändige Naturbetrachtungen mit liebevoller Versenkung ins Detail. Die Natur fungiert hier in diesem Gedicht als ein Verweisungssystem, weil sie Gottes gute Schöpfung ist. Man näherte sich ihr angemessen mit betrachtendem Gemüte. Kopf und Seele müssen offen sein. Die Naturdinge, der Ast, die Blütenbollen, werden liebevoll und mit genauen Adjektiven beschrieben, und zwar unter Nennung einer bestimmten Situation, in der diese Betrachtung statt hat. In diesem Falle, bei diesem Gedicht von Brockes, ist es ein Gang in dem Garten beim Mondschein. In anderen Texten ist es ein Spaziergang mit dem Sohn oder ein Blick aus dem Fenster. Immer ist es eine Situation, in der Gedanken gegenüber anderen oder im Selbstgespräch geäußert werden. Einer dieser Gedanken ist, Es gibt nichts Weißeres als diese Kirschblüte, die ich vor Augen habe. Oder es werden Argumente genannt und widerlegt oder bestätigt. Oder es werden Vorurteile auseinandergenommen. Damit wären wir bei Lessings Nathan. Allenthalben kommt uns Aufklärung in und mittels Gespräch mit anderen und mit sich selbst in den Blick. Die Wahrheit, hier die Erkenntnis der Unübertrefflichkeit von Gottes guter Schöpfung, ist ein Ergebnis von Beobachtung, von Ausräumung der Zweifel, von neuem Hinsehen. Es ist nicht mehr das Ergebnis von Kanzelworten oder Fürstendekreten. So kann der gebildete Bürger um 1740 seinen Glauben und seinen Verstand miteinander versöhnen. Ganz das Gegenteil bei Gerhard Terstegen, dem rheinländischen Quietisten. Einfacher und zugleich intensiver, denke ich, kann man die Anheimstellung an einen höheren Willen nicht formulieren. Schöner auch nicht. Andacht bei nächtlichem Wachen. Nun schläft man. Und wer nicht schlafen kann, der bete mit mir an den großen Namen, dem Tag und Nacht wird von der Himmelswacht Preis, Lob und Ehr gebracht. O Jesu, Amen. Weg Fantasie, mein Herz und Gott ist hie. Du schläfst, mein Wächter, nie. Dir will ich wachen. Ich liebe dich, ich gebe zum Opfer mich und lasse ewiglich dich mit mir machen. Es leuchte dir der Himmelslichter Zier, ich sei dein Sternlein hier und dort zu funkeln. Nun kehre ich ein. Herr, rede du allein beim tiefen Stille sein zu mir im Dunkeln. Der Beginn dieses Gedichts ist traditionell mit dem Aufruf zum gemeinschaftlichen Gebet, wie es in den vielen kleinen Gebetszirkeln der Pietisten und Quietisten gang und gäbe war. Aber schon die Reimstruktur signalisiert einen Kunstwillen. Es sind zwei dreifache Reime, sie schließen ein Wort ein, das als umarmender Reim dann am Strophenende aufgenommen wird und das so einen starken Akzent bekommt. Namen, Amen, Wachen, mit mir machen, Funkeln im Dunkeln. Es ist auch ein Text des Vokalwandels von A über I zum U. Das lyrische Ich nimmt sich im Fortgang des Textes ganz zurück. Erst anbeten, dann sich zum Opfer geben, dann einkehren in die tiefe Stille. Am Ende steht eine vollkommene Passivität. Die ist aber nicht etwa bloß duldsam, sondern sie erwartet angespannt, sie ist weitestgehende Öffnung für Gott. Wer sich von Terstegen aus und von Brokes, dem Gedicht von Klopstock mit seinen 216 Zeilen aus dem Jahr 1758 zuwendet, mag eine Ahnung davon bekommen, wie viel sich in einer Generation, 1740, 1758, im Bürgertum verändert hat, wie viel Selbstbewusstsein bei aller Frömmigkeit nun vorhanden ist, wie viel positives Ich-Gefühl, wie viel Überschwang der Empfindung. Aus dem Gedicht Die Allgegenwart Gottes. Ich hebe meine Augen auf und sehe und sehe und sehe, der Herr ist überall. Euch Sonnen, euch Erden, euch Monde der Erden, erfüllet rings um mich seine göttliche Gegenwart. Geheimnisvolle Nacht der Welten. Was wir im dunklen Worte schauen, den, der ewig ist, so schauen wir in dir, o Nacht der Welten, den, der ewig ist. Hier stehe ich, Erde. Was ist mein Leib gegen diese selbst, den Engeln unzählbarer Welten? Was sind diese selbst, den Engeln unzählbarer Welten gegen meine Seele? Das Ich in diesem Gedicht steht ganz allein. Und es steht unangefochten im Zentrum, rings um mich. Ich denke, Klopstock ahnt 1758 den Triumph des empfindsamen Subjekts, des neuen Menschen, den rund 20 Jahre später der junge Goethe in seinen Hymnen Ganymed und Prometheus feiern wird. Für unseren Zusammenhang ist wichtig, dass die hier so selbstverständlichen Analogien zwischen Mensch und Natur und Mensch und Himmel ganz emphatisch mit Ausrufen beschworen werden müssen. Beschworen werden müssen mit Ausrufen, weil sie nicht mehr selbstverständlich sind. So stark ist das neue naturwissenschaftliche Weltbild eines Kepler und Newton geworden. So vielfach wird durch Physik und Entdeckungsreisen, durch neues Wissen und veränderte Parameter das Vorstellungsvermögen des Menschen überfordert. Bei Klopstock sind alle drei, Mensch, Kosmos und Gott, als unendlich gesetzt und gefeiert. Poetischer Ausdruck dieses neuen Gefühls ist die Form der Hymne. Prokes hat am Beginn des Jahrhunderts bezeichnenderweise keine Hymnen gedichtet, sondern lange, überaus genaue Naturlyrik. Gegen Ende des Jahrhunderts dagegen wird die Hymne zur meistgebrauchten lyrischen Form. Es ist der Lobpreis, der hymnische Preis, den der Mensch, indem er Gottes Schöpfung besingt, sich selbst widmet. Ich mache jetzt einen Zeitsprung in eine Epoche, die wie keine andere vorher und nachher von Verunsicherung und Übergang geprägt war. Ich meine die Zeit zwischen 1815 und 1848, die Zeit zwischen Restauration und versuchter Revolution. Noch existiert der feudale Staat, aber schon flackern immer häufiger Unruhen auf, bis hin zum Revolutionsversuch 1848. Noch arbeiten die Menschen in Deutschland unter dem Diktat der Zünfte, aber anderswo in Europa hat die Industrialisierung längst begonnen. Noch wird das romantische Vokabular gepflegt, aber dagegen setzt Heinrich Heine den harten Schnitt. Himmel grau und wochentäglich, auch die Stadt ist noch dieselbe. Und noch immer blöd und kläglich spiegelt sie sich in der Elbe. Lange Nasen, noch langweilig werden sie wie sonst geschneuzet. Und das duckt sich noch scheinheilig oder bläht sich stolz gespreizet. Schöner Süden, wie verehre ich deinen Himmel, deine Götter, seit ich diesen Menschen kehricht wiedersehe und dieses Wetter. In der letzten Strophe ist noch traditionell von Himmel und Erde, ganz im mythischen Sinn, die Rede. Aber vorher, davor, wird höchst realistisch von alltäglichen und ganz unpoetischen Dingen gehandelt. Vom Wetter, von der Großstadt, von den Krämerseelen, die Heine in Hamburg bestens kennengelernt hat, wo ja auch sein Großonkel, der Bankier Salomon, wohnte, Salomon Heine wohnte, der ihn mit Ach und Krach aushielt. Das viermalige Noch in diesem Text bezeugt die Misere Heines mit der Stadt Hamburg. Wichtig für unseren Kontext ist die Beobachtung, dass im Gewand des gewohnten und sehr schlichten Gedichts sind da drei Strophen mit jeweils vier Versen, gleichbleibendes Metrum, nämlich der vierhebige Jambus, der sehr sangbar ist. Auf einmal und vorerst nur bei Heine wird aber ein neues Vokabular verwendet, das bislang als unpoetisch verachtet wurde. Blöde, kläglich, schneuzen, kehricht. Ein Vokabular, das der gemeine Alltag auf einmal so stark und so wenig schön gemacht zu seinem Recht bringt. Ich denke, hier haben Sie in Heines Lyrik den Anfang der Moderne in Deutschland, der dann allerdings drei Generationen erst später in aller Breite Einzug erhält mit Stefan George, Hugo von Hofmannsthal und Rainer Meyer Rilke. Fast zeitgleich mit Heine lesen wir den Text von Eichendorff und begegnen wieder der traditionellen, den hochpoetischen Elementen, und zwar unbeeinträchtigt und höchst wirkungsvoll. Mondnacht. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht. Es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Wir lesen da eine großartige Analogie kosmischer Verhältnisse mit dem Kuss von Liebenden, in der die Unvergleichbarkeit einer bestimmten Tageszeit mit einer bestimmten Stimmung eingefangen ist. Diese Stimmung ist in der zweiten Strophe mit ganz einfachen Mitteln, aber anspruchsvollen Reimen und einem höchst musikalischen Metrum beschrieben. Nicht umsonst mehrfach vertont, darunter von Schumann. Die dritte Strophe bringt mit dem berühmten Zeilensprung, dem Enjambement, spannte weit das religiöse Ziel des Dichters herausgebracht. Ihm, diesem Ziel des Dichtens, ist der katholische Dichter Eichendorff Zeit seines Lebens treu geblieben. Eines der schönsten Gedichte der deutschen Sprache, schrieb Albrecht Goes. Es ist aber auch ein Reden vom Himmel, das der Heraufkunft der Industrialisierung und der Heraufkunft des Kapitalismus in Deutschland nicht mehr gewachsen war. Das Gedicht wurde schon von den Zeitgenossen als melancholisches Zitat einer schöneren, aber vergangenen Welt gelesen. Ich sage das deshalb einigermaßen emphatisch, weil das lyrische Sprechen entgegen der landläufigen Meinung nicht vom Gang der politischen und der sozialen Geschichte abgekoppelt werden kann. Weiterentwicklung der Lyrik heißt immer auch Auseinandersetzung des Dichters mit dem Zustand der normalen Alltagssprache und mit den von dieser Normalsprache ausgedrückten Dingen und Sachverhalten. Heißt also Aufmerksamkeit auf den sozialen Kontext von Schreiben und natürlich auf den Kontext von Literatur, die der Dichter als Leser, der er zuallererst immer ist, aufgenommen hat. Gedichte, noch einmal Brecht zitierend, sind allemal harte Arbeit. An den zitierten drei Strophen hat Eichendorff über 6 Monate gearbeitet. Daher macht es Sinn, noch einmal einen weiteren Sprung in Richtung Gegenwart, in eine Zeit also zu tun, die von Erfahrungen eines oder gar zweier Weltkriege geprägt ist, in der eine totale Verunsicherung innerhalb von ganzen Generationen und in voneinander weit entfernten Völkern herrscht und wo die Lektüre von ganz neuartigen Schreibweisen den Dichter prägt. Schreibweisen, die am Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt worden sind, ich kann hier nur Namen nennen, James Joyce, Gertrude Stein, Rainer Maria Rilke oder Proust. Bertolt Brecht bezeichnen manche, darunter der verstorbene Starkritiker Marcel Reich-Ranicki, als den wichtigsten deutschen Lyriker des 20. Jahrhunderts. Das abgedruckte lange Gedicht ordnete Brecht ein in die Sammlung Hauspostille. Also 1823 aus der Hauspostille vom Schwimmen in Seen und Flüssen. Im bleichen Sommer, wenn die Winde oben nur in dem Laub der großen Bäume sausen, muss man in Flüssen liegen oder Teichen wie die Gewächse, worin Hechte hausen. Der Leib wird leicht im Wasser. Wenn der Arm leicht aus dem Wasser in den Himmel fällt, wiegt ihn der kleine Wind vergessen, weil er ihn wohl für braunes Astwerk hält. Der Himmel bietet mittags große Stille. Man macht die Augen zu, wenn Schwalben kommen. Der Schlamm ist warm. Wenn kühle Blasen quellen, weiß man, ein Fisch ist jetzt durch uns geschwommen. Mein Leib, die Schenkel und der stille Arm, wir liegen still im Wasser, ganz geeint. Nur wenn die kühlen Fische durch uns schwimmen, fühle ich, dass Sonne überm Tümpel scheint. Wenn man am Abend von dem langen Liegen sehr faul wird, so dass alle Glieder beißen, muss man das alles ohne Rücksicht klatschend in blaue Flüsse schmeißen, die sehr reißen. Am besten ist, man hält's bis Abend aus, weil dann der bleiche Haifischhimmel kommt, bös und gefräßig über Fluss und Sträuchern, und alle Dinge sind's, wie es ihnen frommt. Natürlich muss man auf dem Rücken liegen, so wie gewöhnlich, und sich treiben lassen. Man muss nicht schwimmen, nein, nur so tun, als gehöre man einfach zu Schottermassen. Man soll den Himmel anschauen und so tun, als ob einen ein Weib trägt. Und es stimmt. Ganz ohne Umtrieb, wie der liebe Gott tut, wenn er am Abend noch in seinen Flüssen schwimmt. Vom Schwimmen in Seen und Flüssen, der Titel signalisiert, worum es gehen soll, um eine Wiederaufnahme in parodistischer Manier, um Wiederanknüpfung einer Tradition in der Hauspostille, nämlich spielt die Hauspostille im bürgerlichen Haushalt nämlich keine Rolle mehr, längst nicht mehr. Immerhin war sie im 18. Jahrhundert, zur Zeit der Aufklärung, noch ein volkstümliches Buch. Die Hauspostille war ein altehrwürdiger christlicher Alltagsbegleiter mit einfachen Erklärungen von Bibelstellen zum Zwecke der Andacht, der Hausandacht und der gemeinschaftlichen Meditation. Unser Gedicht steht in Brechts Hauspostille unter der Rubrik Exerzitien. Gemeint sind Bußübungen und schon mit diesem Untertitel Bußübungen gibt Brecht einen parodistischen Hinweis auf eine besonders schwierige Übung, nämlich sich ganz und gar gehen zu lassen. Sich in die fremd gewordene Natur bis zur Unkenntlichkeit einzufügen. Es geht um eine Übung für ein neues Lebensgefühl, neu für einen Menschen in der Großstadt. Einzelne Wörter und Wendungen legen die parodistische Manier bloß. In Gewässern mit Hechten soll man baden, in Flüssen, die sehr reißen. Ein kapitalistischer Haifischschimmel, wie in der Drei-Groschen-Oper, kommt vor. Und da ist die Vorstellung von einem badenden Gott. Der Text vermittelt ein Lebensgefühl, das ein großes Einswerden beschwört. Ein Einswerden mit dem Wasser, den Algen, den Fischen, dem Schlamm und in der Schlussstrophe und daher besonders verstörend ein Einswerden mit Schottermassen. Die Tatsache, dass dies Einswerden mit Gott, mit der Schöpfung als mühsames Exerzitium eingeübt werden muss, bezeugt die nicht wieder gut zu machende Trennung von Mensch und Schöpfung, von Dichter und Himmel. Eine Trennung, die Brecht hier vergleichsweise mild in Szene setzt. Dies prinzipielle Getrenntsein kennzeichnet auch die beiden letzten Texte, die weniger behutsam als Brecht und jeder auf seine Weise unerbittlich die Gegensätze zwischen Mensch, Natur, Ich und Himmel, Schöpfer und Geschöpf herauskehren. Gottfried Benn, der große Antipode von Brecht bis zu beider Tod Mitte der 1950er Jahre, der eine im Westen, der andere in der DDR, Benn also bezieht aus dem Getrenntsein des Menschen von jeglicher Transzendenz den poetischen Impetus. Ein Wort, ein Satz. Aus Chiffren steigen erkanntes Leben in jäher Sinn. Die Sonne steht, die Sphären schweigen und alles ballt sich zu ihm hin. Ein Wort, ein Glanz, ein Flug, ein Feuer, ein Flammenwurf, ein Sternenstrich und wieder dunkel, ungeheuer im leeren Raum, Umwelt und ich. Ausschlaggebend ist die letzte Verszeile im leeren Raum. Erst das poetische Wort schafft den Kosmos neu, belebt die Welt wie einstmals das Schöpferwort Gottes, schafft Erkenntnis und Sinn, zieht die Gestirne zu sich an. Aber, und das ist das Aufregende, all das, was früher mit dem schlichten und selbstverständlichen Worten die Himmel erzählen, die Ehre Gottes gemeint war, das soll nun die Poesie in ihrer Gestalt der unverständlich gewordenen Chiffre leisten. Aus dem früheren Lobpreis des Kosmos im mythischen Reden als Gottes guter Schöpfung ist nun die herrscherliche Geste des Dichters geworden, der in die Leere hineinruft. Dies Wort ist freilich nicht stabil und wieder dunkel, ungeheuer im leeren Raum von Welt und Ich. Es gibt noch ein anderes Gedicht von Gottfried Benn, das ich erst später zur Hand genommen habe, als schon Vorlage abgesandt worden war. Ich denke, ein Text, verlorenes Ich. Ich zitiere aus meinem schwach gewordenen Gedächtnis. Verlorenes Ich, zersprengt von Stratosphären, Opfer des Ion, Gammastrahlenlamm, Teilchen und Feld, Unendlichkeitschimären aus einem grauen Stein von Notre Dame. Die Tage gehen dir ohne Nacht und Morgen, die Jahre halten ohne Schnee und Frucht, bedrohend das Unendliche verborgen, die Welt als Flucht. Wo endest du, wo lagerst du, wo breiten sich deine Sphären an? Verlust, Gewinn, ein Spiel von Bestien, Ewigkeiten an ihren Gittern fließt du hin. Die Welt zerdacht und Raum und Zeiten und was die Menschheit wob und wog, Funktion nur von Unendlichkeiten, die Mythe log. Woher, wohin, nicht Nacht, nicht Morgen, kein Evoe, kein Requiem, du möchtest dir ein Stichwort borgen, allein bei wem? Ach, als sich alle einer Mitte neigten, als alle Denker nur den Gott gedacht, die sich dem Himmel und dem Lamm verzweigten, wenn aus dem Kelch das Blut sie reingemacht, und alle Rannen aus der einen Wunde brachen das Brot, das jeglicher genoss. O ferne, zwingende, erfüllte Stunde, die einst auch das verlorene Ich umschloss. Und ich denke, meine Damen und Herren, so wie Ben 1941 diese Auseinanderbrechen von Ich und Welt, von Mensch, Kosmos, Mensch, Gott, die Verabschiedung jeglichen mythischen Redens in Verse fasst. So werden 40 Jahre später diese Erfahrung mit der Schöpfung und mit den Himmeln noch einmal drastischer vor Augen geführt und noch aggressiver negativ formuliert. Und zwar von Jens Gerlach. Da ist die Landschaft. Alles stimmt. Woge, Wolke, Fisch, Vogel, Lurch und Laus. Jetzt aber komme ich in bester Absicht. Der Krieg beginnt. Oder in dem letzten Gedicht von Rainer Kunze, auch er ein Lyriker der DDR, der nun direkt anknüpft noch einmal an dieses hochromantische Gedicht von Josef von Eichendorff, es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Jetzt bei Rainer Kunze heißt es, der Himmel zieht die Erde an wie Geld, Geld. Bäume aus Glas und Stahl, morgens voll glühender Früchte. Der Mensch ist dem Menschen ein Ellenbogen. In beiden Gedichten, von Gerlach und von Kunze, werden nun Ross und Reiter genannt. Nur ohne den Menschen kann alles noch im Lot sein. Nur in Absehung vom ehemaligen Ebenbild Gottes kann von Gottes Schöpfung, vom Kosmos ernsthaft und mythisch geredet werden. Und wie? Gerlach redet mit schönen Alliterationen, mit Gleichklängen des Wortbeginns. Er nennt Dinge und bindet sie in diesem alliterativen Sprechen. Meer und Himmel im W-Laut, das Getier im Wasser und in der Luft im F-Laut, die wirbellosen und die skelettierten Tiere im L-Laut. Das entspricht dem Schöpfungsgang, wie uns die Genesis berichtet. Doch dann kommt der Mensch, das Ende und die vermeintliche Krone der Schöpfung, das Ebenbild Gottes, und es beginnt Krieg. Und Kunze weiß auch, wie dieser Krieg entsteht. Der Himmel zieht die Erde an wie Geld, Geld. Und in dieser Gesellschaft ist der Mensch dem Menschen ein Ellenbogen. Die heutigen Himmel und der heutige Dichter erzählen nicht mehr von der Ehre Gottes, sie reden von der Unehre des Menschen. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Herr Bark. Jetzt flogen wir erhaben dahin und dann landeten wir beim Menschen. Na.
Ja. Statt von der Schöpfung.
Bitte?
Statt in der Schöpfung.
Statt in der Schöpfung, beim Geschöpf. Wir hatten jetzt, glaube ich, mit Kunze den jüngsten Text, ne? 74. Geht es da noch weiter? Was machen denn die Lyriker heute? Sind sie immer noch beim Menschen oder haben sie von dem auch schon die Nase voll?
Ja, ich würde schon sagen, die haben ziemlich die Nase voll von Menschen.
Ja?
Ja, also die Natur ist zersiedelt, ist kaputt gemacht. Insofern kommt der Mensch natürlich wieder rein. Als einer, der diese Natur zerstört hat und weiter im Zerstören begriffen ist. Man merkt es auch, es gibt tatsächlich quantitativ immer weniger Gedichte mit Reimstellung. Es gibt weniger Gedichte mit Alliteration. Alliteration und Reimstellung bindet ja Worte zueinander, bindet ja auch Vorstellungen und Analogien zueinander. Während, obwohl, Klammer auf, man kann nicht immer sagen, dass der reimlose Vers oder die reimlose Strophe, also die Strophe mit nicht gereimten Versen, die ja von Brecht meisterlich gehandhabt worden ist, dass die auf Verbindung, auf Alliteration, auf Zusammenhänge verzichtet. Aber ich denke schon, es ist also zu beobachten, dass der Verlust des Reims und der Verlust von Verbindungen über Alliteration oder über Enjambement sozusagen die Struktur der gegenwärtigen Lyrik stimmt und das lyrische Ich auch sozusagen herausfällt aus diesem ganzen Zusammenhang von Kosmos, Schöpfung, Schöpfer, Geschöpf.
Aber wird nicht an einer anderen Stelle, ich weiß nicht, ob Sie das als Literaturwissenschaftler noch unter Lyrik überhaupt betrachten wollen, aber wird nicht an anderer Stelle ganz kräftig gereimt und gerappt und in Poetry Slams losgelegt, was das Zeug hält? Kommt da der Reim zurück?
Alles, was gereimt ist, prägt sich besser ein. Und ich denke, diese mnemotechnische Weisheit, die wird im Rap besonders beherzigt. Und man sollte auch diese Rap-Musik oder die Rap-Lyrik soll man ja auch wiedererkennen. Und soll sie, wenn möglich, sozusagen auf der Straße tänzelnd vor sich hin sprechen können. Und ich denke, da ist der Reim ein ganz wichtiges Mittel, um das zu ermöglichen.
Aber ich sage es jetzt etwas klingt wahrscheinlich abschätzig, aber die hohe Literaturlyrik verzichtet.
Wie?
Die Lyrik der hohen Literatur verzichtet auf die Mnemotechnik und auf das Einprägsame.
Ja,
und
wir können ja hier reden im Allgemeinen. Sie können mir jetzt jederzeit Gedichte von gegenwärtig, also von heute lebenden Dichtern zeigen, die sehr schön gereimt sind, die mit viel Alliteration arbeiten, Enjambements etc. Also all die mnemotechnischen Künste beherzigen, die zum Wiederholen, zum Merken, zum Repetieren möglich sind. Aber ich denke, deswegen habe ich das weißlich das Wort quantitativ eingefügt, dass die Mehrheit der Lyrik, die heute entsteht, nicht gereibt, wenig alliterativ ist und auf Enjambements verzichtet.
Ich möchte nicht aufs Publikum verzichten und mal Kess fragen. Spielt Lyrik für Sie eine Rolle? Liest jemand von Ihnen Gedichte? Ja? Mhm. Wie sieht das mit den äußerst zahlreichen jungen Leuten im Raum aus? Lesen Sie Gedichte? Ja? Ja? Also immerhin eine von vieren in der Reihe. Das ist doch eine Wahnsinnsquote, oder?
Bitte?
Das ist doch eine großartige Quote, wenn wir schon quantifizieren wollen. Eine von vier liest Gedichte. Mit der Jugend geht es bergauf. Das ist wunderbar.
Ich habe ja mit einigem Bedacht in meine dreiköpfige Literaturauswahl einen Band genannt, 500 berühmtesten Gedichte von herausgegeben von Brahm im Kröner Verlag. Ein sehr schön gebundenes, in blaues Leinen gestecktes Buch, in dem einer sich die Mühe gemacht hat, die bis auf unsere Gegenwart in Anthologien, Lesebüchern, Schullesebüchern etc. Die meistgenannten Gedichte, damit auch die meist zitierten Gedichte zusammenzustellen und eine Tabelle anzubieten, wo Sie sagen können, das berühmteste, sprich meist zitierte, am meisten in Sammelbänden und Ratgebern, was auch immer, in welcher anthologischen Verfassung auch dargebotene Buch die Gedichte vorkommen. Das berühmteste Gedicht, wer ahnt es nicht, ist das von Goethe, Wanderers Nachtlied. Heide kommt an 20. Stelle, und zwar nicht mit dem Gedicht, das ich ausgewählt habe, das von den Zeitgenossen böse betrachtet worden ist, als total unpoetisch, unlyrisch, wegen dieser Worte Schneuzen und Menschenkehricht. Das war damals keine poetische Sprache. Also Heide kommt ziemlich weit vorne ist Rilke. Rilke mit seiner großen Gemeinde, der Panther oder das Venedig-Gedicht. Also eine ganze Menge von Rilke wird außerordentlich gerne zitiert. Wenn Sie in die Gegenwart kommen, gibt es kaum einen Autor außer einem, den Sie wahrscheinlich alle nennen werden als Schwaben, nämlich Hesse. Hesse scheint also auch in der Gegenwart einer der Lyriker zu sein, obwohl längst gestorben, die ganz stark zitiert werden, die gebraucht werden für Kalender, für was weiß ich, für Abreißkalender, für Weihnachten, für Ostern, für Neujahr und Geburtstag.
Ich war ein Kalf auf dem Hermann-Hesse-Gymnasium, das schädigt schwer.
Dann sollten Sie auch ein Hesse-Gedicht können.
Ich habe ihn ja vorher gestanden, ich gehöre zu der Generation, bei der die Lehrer dachten, das sei wieder die Menschenwürde der Kinder, irgendetwas auswendig zu lernen. Also ich kann tatsächlich so gut wie kein einziges Gedicht auswendig, muss mich sehr zusammenreißen. Ich lese dafür welche. Wurde bei dieser Zusammenstellung, wurden da auch die komischen Lyrik
also auch Morgenstern und Ringelnatz erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Das sind übrigens die 500 berühmtesten deutschen Gedichte. Ja. Also, um das klarzustellen. Also Ringelnatz und Morgenstern, ja. Und wenn Sie jetzt in irgendeine Buchhandlung gehen und einen Kalender aufschlagen, der Lyrik transportiert, ist mit Sicherheit Morgenstern und Ringelnatz zu finden.
Immerhin.
Auch ja. Kästner übrigens, Kästner ja. Auch, Erich Kästner.
Was macht der Wind, wenn er nicht weht? Ja, ich glaube, Sie sind jetzt in der Verfassung, still nach Hause zu gehen, in Ihre Lyrikbände sich zu vertiefen, die Sie aus dem Regal ziehen, und sich daran zu freuen. Das wäre doch ein Ansatz.
Na, möglicherweise beim Wiederlesen etwa des Eichendorffschen Gedichts, es war da, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, ist einfach ein wunderbarer Text. Drei Strophen kann man sich also schnell aneignen und sozusagen das summend, vor sich hin summend nach Hause gehen. Es ist ganz anders nach Hause gehen, als wenn Sie von einem wissenschaftlichen Vortrag über den Mythos
ja,
nach Hause gehen.
Da summt man nicht, da brummt man nur. ja, vielleicht schauen Sie mal, ob Sie den Vollmond entdecken. Warten Sie nicht so lange, bis Sie das nächste Mal zum Gedicht greifen. Aber Sie können ja jetzt schon mal üben. Herrn Bark, ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Kommen. Vielleicht kommen Sie nächste Woche wieder. Da haben wir zu Gast den Intendanten der Südwestdeutschen Philharmonie in Konstanz und der erzählt uns etwas über Mythen und Märchen als Zugang zur Musik. Vielleicht sind Sie dabei, es geht ja, in lyrisch-musikalischem Ton weiter. Ja. Herzlichen Dank, Herr Barg, schönen Abend.
Danke, Mensch.
Vielen Dank. Wunderbar.